Ja, klappt, gut. Also, ich persönlich gucke in letzter Zeit total gerne Big Bang Theory. Kennt ihr diese Menschen? Wer kennt diese Serie? Einige. Für die anderen erkläre ich es. Also, ich habe früher mal Elektrotechnik studiert und deshalb bin ich eigentlich auch aus dem naturwissenschaftlichen Lager. Und bei Big Bang Theory geht es um Nerds. Nerds sind Menschen, wer weiß nicht, was ein Nerd ist? Zwei Arme, okay. Für euch habe ich was mitgebracht. Nerd, die Definition, Englisch für Fachidiot, Computerfreak, Sonderling, Streber, Geek, Außenseiter. Ein gesellschaftlicher Stereotyp, das besonders für in Computer und Science Fiction oder anderen Bereiche der Wissenschaft und Technik vertiefte Menschen steht. Manchmal wird auch ein überdurchschnittlicher Intelligenzquotient als begleitende Eigenschaft genannt. Am häufigsten sind Computerenthusiasten gemeint, während der Begriff ursprünglich negativ, insbesondere im Sinn von sozialer Isolation besetzt war, hat er sich in der Internet-Community und unter Computerspielern und Freaks zu einem selbstironischen Eigenbezeichnung gewandelt. Okay, also für den, der es nicht wusste. Also bei dieser Serie geht es um Nerds, Menschen, die mindestens einen Doktortitel haben oder mindestens einen Doktor, einen Professor, wenn nicht sogar noch zwei. Einer davon hat nur einen Master, der wird aber auch immer von dem anderen gehänselt, weil er ja nur einen Master hat und das ist ja eigentlich gar kein richtiges Studium. Ich finde es extrem witzig, weil diese Menschen gibt es wirklich. Also an der Hochschule, an der ich war, habe ich wirklich erlebt, so Nerds gibt es wirklich, Menschen, die Witze machen, die kein anderer versteht. Nur sie lachen darüber und die leben in so einer ganz anderen Welt, können fließend Klingonisch sprechen. Und will jemand einen Nerd-Witz hören? Okay. Ich hoffe, dass die wenigstens ein paar den verstehen. Ein Ingenieur, ein Physiker und ein Mathematiker werden gebeten, mit einem Stück Maschendrahtzaun eine möglichst große Fläche abzustecken. Der Ingenieur ist ja relativ praktisch orientiert, bastelt sowas Kartoffelförmiges, was ein bisschen elliptisch aussieht und ist dann irgendwann zufrieden. Der Physiker weiß natürlich, kleinster Umfang, größte Fläche ist ein Kreis, also nimmt dann ein Stück Schnur, zirkelt einen sauberen Kreis ab, stellt den Zaun hin und ist jetzt selber zufrieden. Der Mathematiker guckt sich das an, nimmt den Zaun, wickelt sich in den Zaun ganz eng ein und definiert sich als Außen. Okay, also das ist ein Witz, über den hauptsächlich Nerds lachen. Okay, ja, ich bin froh, dass ich hätte noch einen anderen Über-Nerds auf Lager gehabt. Dementsprechend brauche ich den aber jetzt nicht bringen. Gut, ich habe festgestellt, Nerds gibt es nicht nur im naturwissenschaftlichen Sektor, sondern die gibt es auch in der Theologie. Also wenn man öfters mal so Sekundärliteratur liest, also Bücher über die Bibel, dann werdet ihr feststellen, dass es da mindestens genauso wild hergeht wie irgendwie in der theoretischen Physik. Und das fing auch damals schon in der Bibel an. Also Nerds gab es schon in der Bibel und das waren dann theologische Nerds und das wurde dann auch nicht besser. Also zum Beispiel schreibt Petrus im zweiten Petrusbrief, ja, der Paulus, das ist jemand, der ist nicht ganz so leicht zu verstehen in dem, was er schreibt, obwohl er ja prinzipiell recht hat. Interessanterweise, sein Seitenhieb ist so geschrieben, dass er selber unglaublich undeutlich ist. Also haben wir schon den zweiten Nerd gefunden. Ein Brief später, Johannesbrief. Johannes, der Mystiker, schreibt auch immer manchmal komisches Zeug, spricht auch nicht gerade sehr deutlich, irgendwie auch schon sehr nerdy. Also zum Beispiel bezeichnet er sich selbst immer nur als den Jüngern, den Jesus liebte. Als wenn es bei den anderen nicht so wäre. Also er ist auch nicht so gerade raus und man muss auch öfters mal überlegen. Und es gibt halt schon viele Diskussionen unter Theologen, welche Ausregung ist wie und so. Und irgendwie sind diese drei zum Beispiel schon echt alles Nerds. Und jetzt habe ich mal heute einen ganz verwirrenden Briefanfang von eben diesem Johannes mitgebracht, auf den mich vor mehreren Jahren Andreas Ermster, ich weiß nicht, einige kennen ihn vielleicht noch, gebracht hat, den ich immer wieder mal gelesen habe, immer wieder weggetan habe und nie richtig verstanden und durchgekaut habe. Aber es ist eine total geile Bibelstelle. 1. Johannes 2, ab Vers 12. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich schreibe euch Kindern, oder ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Das sind so einfache Sätze, aber die sind so kompliziert hintereinander gehackt, dass man das immer echt gerne überliest und sich nicht da drin verhaspeln kann. Hier spricht Johannes, und darüber möchte ich heute predigen, über drei verschiedene Reifestufen oder geistliche Altersstufen. Er spricht von Kindern, von jungen Männern, also so halbstarke, und von Vätern. Also für die Gender-Nerds unter euch, ihr könnt dann auch Frauen einsetzen, okay? Also Männer und Väter und Mütter und junge Männer und junge Frauen und Kinder und Kinderinnen, okay? Also für die, die da sehr viel Wert drauf legen, könnt auch Männer weiblich oder so, wie euch das gefällt. Heute möchte ich mal mit euch das sortieren und mal ein bisschen betrachten. Vorab möchte ich unbedingt sagen, ich will keinen Druck machen. Also es soll nicht irgendwie sein, so, ja, du bist doch ein Kind und du musst irgendwie weiterkommen oder so. Ich will keinen Druck machen. Es gibt keine bessere oder schlechtere Altersstufe. Kind sein hat was Gutes und hat auch was Schlechtes. Junger Mann sein hat was Gutes und was Schlechtes. Und alt sein hat auch was Gutes und was Schlechtes. Es gibt da jetzt nicht irgendwie so eine Hierarchie oder so, ey, du musst da unbedingt hin. Also fühlt euch bitte nicht unter Druck gesetzt. Das Einzige, was mir klar ist, wenn so ein Bild gewählt wird, es geht hier um einen natürlichen Wachstumsprozess. Und wie der natürlich ist, wenn man stehen bleibt, wenn man nicht älter werden will, wenn man ewig jung bleiben will. Und ich möchte euch einladen, vielleicht mal zu überlegen, wo stehe ich eigentlich? Und ich finde das Ziel total spannend, wohin geht die Reise? Vorab noch zum Verständnis, ist gleich ganz wichtig, Dreieinigkeit. Also es könnte jemand fragen, ja wieso, stopp mal, warte mal, hier wird vom Vater, hier wird von Jesus gesprochen, irgendwie vom Heiligen Geist gibt es auch noch die Dreieinigkeit, aber es geht doch um einen Gott, also nicht vergessen wohl, Dreieinigkeit, das haben sich dann irgendwann mal Leute, die die Bibel ausgelegt haben, überlegt, warte mal, stopp mal, okay. Also da gibt es scheinbar den Jesus, da gibt es den Vater, den Schöpfer, den Gott und den Heiligen Geist. Also die drei sind ein Gott, aber irgendwie doch unterschiedlich. Und die Bibel macht da ganz klare Unterschiede zwischen. Also ist ein bisschen schwer für Menschen zu verstehen, aber das ist ganz wichtig. Ich würde mal sagen, es sind so verschiedene Ebenen oder Teilaspekte des gesamten Gottes. Okay? Das ist immer nur schwierig für ein menschliches Verständnis. Fangen wir vorne an, bevor ich anfange zu langweilen. Kinder. Kinder, das sind so die Jüngsten. Das sind im Glauben die Neubekehrten. Die so die ersten Schritte gehen lernen. Die erst krabbeln, anfangen zu laufen, sprechen lernen. Die so ganz zu Beginn noch stehen. Im Glaubensleben beginnt es mit der Errettung. Und da schreibt er, ihnen wurden die Sünden vergeben, um Jesu Namen willen. Das ist so im Glaubensleben das Minimum, ne? Weil sonst könntest du nicht davon reden, dass du gläubig bist. Das ist das Minimum, damit fängt das an. Das heißt, du glaubst oder du vertraust dein Leben darauf, dass Jesus am Kreuz deine Schuld getragen hat, dass er bereit war, damit du nicht getrennt von Gott bist, damit du nicht sterben musst, dann ist er halt gestorben. Er hat gesagt, okay, ich zahle die Schuld, dann braucht das jemand anders nicht machen. Dann brauchst du das nicht machen. Er zahlt die Schuld. Kolosser 2. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches. Und er hat euch vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Also durch Gnade, dadurch, dass Jesus so gnädig war, sind wir errettet. Wenn wir das annehmen für uns und wir können da nichts machen, das ist wie beim Kind halt, das kann nichts von sich aus tun, es kann das einfach nur annehmen und diese Errettung passiert dann wirklich ohne eigene Werke, sagt die Bibel, ohne eigenes Zutun, einfach annehmen, fertig. Kinder, und da geht er weiter, sagen, die kennen den Vater. Die kennen den Vater. Das Erste, was ein Kind kennenlernt, also jetzt im natürlichen Mutter und dann Vater. Und zu den beiden hat ein Kind eine ganz enge Beziehung. Klar, ohne die hat es irgendwie 1-2 Tage Überlebenschance und das war's dann. Es lernt als erstes seine Eltern kennen. Und kennen ist nicht so verstandesmäßig begreifen, sondern kennen ist auch hier in der Bibelstelle ein ganz intensives und intimes Kennen. Also als Adam und Eva miteinander geschlafen haben, sagt die Bibel, dann erkannte sie und Kinder wurden geboren. Also es hat was so Intimes wie Sexualität. Das ist dieses Kennen. Das ist kein Wissen, sondern hier geht es um ein Erleben. Hier geht es nicht um Verstand, hier geht es um eine intime Verbindung, so wie bei Mutter und Kind. Oder Vater und Kind. Und Johannes sagt ganz klar, diese erste Offenbarung, die man wirklich als Christ haben sollte, das ist Gott als Vater. Gott als Vater zu erleben. Gott als den Beschützer zu erleben. Gott als den Versorger zu erleben. Gott genießen zu können. Gott darauf zu vertrauen, dass Gott alles gibt, was man braucht und einfach nur sein zu dürfen. Sich keine Gedanken übers Morgen machen, sondern einfach zu sagen, ich brauche jetzt was und wissen, es kommt. Das ist Kindschaft. So funktioniert das. Und diese erste Offenbarung, Gott als Vater, die ist total wichtig. Es ist total wichtig, dass wir unsere Kindschaft erlernen. Das ist ein Fundament und absolute Grundlage für das gesamte Leben. Und deshalb ist es so wichtig und deshalb weist Jesus immer auf den Vater hin. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Also, Jesus zeigt eigentlich nur immer auf den Vater. Er sagt, er ist sozusagen das Tor, durch das man geht. Ist der Weg zum Vater. Durch Jesus sollen wir hin zum Vater kommen. Jesus geht es nicht darum, dass wir ihn erkennen, sondern ihm geht es darum, dass wir den Vater als erstes erkennen. Und total viele Christen bleiben am Kreuz stehen, sind dankbar für ihre Errettung, sind dankbar für die Vergebung, leben unverändert weiter, bleiben da stehen und sind einfach zufrieden mit der Gnade. Und das ist eine gute Basis, also muss man ja mal sagen. Also Gnade ist ja jetzt echt nicht schlecht so. Und ich bin errettet und fertig. Und sie bleiben eigentlich schon vor dieser Kindheitsstufe stehen. Das ist so, das Kreuz, die Errettung ist die Geburt. Und da bleiben die drin hängen. Dauerschleife, man muss das ein Trauma geben. Die werden nie Kinder Gottes. Die werden nie Kinder Gottes. Sie sind fixiert, total viele Christen sind fixiert auf Jesus und haben ein Problem mit dem Vater. Obwohl Jesus doch sagt, er ist der Weg zum Vater. Ihm geht es dahin, zu ihm zu kommen. Und ich glaube, um Kind Gottes zu sein, müssen wir den Vater kennen. Das ist das Wichtigste. Und wenn wir das nicht haben, wenn wir immer ein falsches Gottesbild haben, was immer unser geistliches Leben prägt und unser Handeln, unser Entscheiden prägt, wir werden immer wieder an einer Stelle hängen bleiben. Manche Christen bekehren sich und wollen diese Stufe überspringen. Da geht es dann direkt irgendwie um den Kampf gegen den Feind und die Sünde und so. Ich weiß noch, als ich Christ wurde, das waren keine 2 Monate oder sowas. Da bin ich mitten in so einen wilden Befreiungsdienst reingeraten. Also genau genommen hatten wir einen Gottesdienst in einem Wohnzimmer. Keiner hatte Ahnung von irgendwas. Und plötzlich liegt einer am Boden mit Schaum vorm Mund, also jetzt negativ, und fängt voll an rum zu manifestieren und die Augen nach hinten zu drehen und so ein ganz komisches Zeug zu reden. Und der Erste schrie sofort, das ist vom Teufel. Und ich so, natürlich ist das vom Teufel. Und der Nächste sagt, ich komme auf so einen Scheiß nicht klar. Und dann irgendwelche Mädchen saßen in der Ecke und ich sehe immer dämonische Franzen. Und du stehst mittendrin als Frischbekehrter und denkst, boah, was hier? Du betest jetzt für den, du betest das, ich gehe am besten nach Hause. So, es war totales Chaos. Und wir haben danach wild stundenlang rumgebetet und den Typen herausgeschmissen aus dem Typen. Und hat also irgendwie gar nichts gebracht. Das war so der erste Versuch. Wir haben direkt losgekämpft und gemacht und so, aber wir wussten gar nicht, wir hatten kein Fundament, wir standen ja auf gar nichts. Wir standen nicht auf dieser Kindschaft. Und deshalb, wenn du diese Stufe überspringst, dann bleibst du immer angreifbar. Du willst herrschen wie der Sohn eines Königs, aber bist weise, weil du nie den Vater kennengelernt hast. Du bist weise und willst das Erbe antreten. Das geht nicht. Leute suchen Gotteserkenntnis, aber die Gotteserkenntnis funktioniert nur, wenn du begriffen hast, dass du Kind Gottes bist. Das geht nur aus dieser Beziehung raus. Und deshalb möchte ich dich fragen, bist du gläubig geworden und hast vielleicht keine richtige Kindheit gehabt im Glauben? Bist du vielleicht irgendwie im Glauben gewachsen und in Situationen reingeschlickert, wo Leute irgendwie deinen Dienst auch brauchten und hast diese Zeit nie gehabt, hast nie Kindheit gehabt, hast nie den Vater wirklich kennengelernt, sondern kennst nur den großen Herrn, dem man dienen muss? Bist du ohne Kindheit aufgewachsen und wunderst dich vielleicht, dass du irgendwo in einem Stillstand angekommen bist und es geht nicht weiter in deinem Glaubensleben? Es geht in deiner Entwicklung nicht weiter. Dann nimm dir Zeit und hol die Kindheit nach. Bitte Gott, ihn als Vater kennenzulernen. Kindheit, ey, ist die geilste und leichteste Zeit, das ist am meisten erlaubt. Das, was mein Sohn darf, das dürfte er in 10 Jahren nicht mehr. Also alles, denkst du. Ja gut, aber Schuhe binde ich ihm jetzt noch zu. Mit 15 würde ich sagen, mach selbst, ne? Und wahrscheinlich wäre ich auch ungehaltener, wenn er mich wieder ankotzt oder so. Mit 15. Ey, lern Gott den Vater kennen. Genieß Gott, lass dich in seine Arme fallen. Irgendwie, lass dich lieben. Dadurch entsteht total viel Heilung. Dadurch entsteht Befreiung. Dadurch wird ein Fundament gelegt, was wirklich massiv ist und worauf ein großer Charakter wachsen kann. Und die diese Kindheit erlebt haben, seid euch bewusst, dass das euer höchstes Ziel ist, dass das eure Berufung Nummer 1 ist, Kind Gottes zu sein. Die nächste Stufe, das sind so die jungen Männer, so Pubertät bis 20, die Halbstarken, die sind nicht mehr Kind, aber sind auch noch nicht so richtig erwachsen, das Leben ist noch in Bewegung, es hat sich noch nicht richtig gesetzt. Und Johannes sagt zu diesen Leuten, junge Männer, bei denen das Wort Gottes bleibt in ihnen, sie sind stark im Geist und Glauben und sie haben den Bösen überwunden, den Teufel, den Feind. Und spätestens an dem Punkt denke ich immer, oh Mann, wo stehe ich eigentlich? Also ich muss sagen, dass der Teufel in meinem Leben absolut keine Rolle mehr spielt. Das wäre zu viel gesagt. Und ich weiß nicht, frag dich mal, wo stehst du da? Ist der Teufel bei dir besiegt? Bist du stark im Glauben? Bist du stark im Geist? Ist das Wort immer in dir? Hast du sozusagen Sünde überwunden? Versuchung? Lebst du heilig? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es für dich. Ich hänge da noch so ein bisschen. Wie kommt man dahin? Diese Aufzählung ist der Schlüssel. Gottes Wort bleibt in ihnen. Das heißt nicht, dass du die gesamte Bibel isst und dann Darmverschluss kriegst, sondern die Bibel sind Gottes Weisheiten, Gottes Zusagen, Gottes Versprechen. Die Bibel sagt dir, wer du bist. Und wenn du das liest und aufnimmst und glaubst und das vom Kopf ins Herz reinrutscht, dann bleibt das Wort in dir. Und der Teufel, der ist Diabolos, der Verdreher. Und er verdreht die Wahrheit. Er ist der Ankläger. Ein anderes Wort von ihm. Der Teufel versucht, deine Identität in Frage zu stellen. Er wird versuchen, anzuzweifeln, dass du Kind Gottes bist, dass du errettet bist, dass du irgendwie diese Wahrheiten wirklich nehmen kannst. Als er Jesus in der Wüste versucht hat, da hat er gefragt oder hat er in Frage gestellt, dass er Sohn Gottes ist. Wenn du der Sohn Gottes wirklich sein solltest, dann spring doch von der Zinne runter und die Engel werden dich auffangen. Beweis doch, dass du es bist. Also er stellt die Identität von Jesus in Frage. Er die Wahrheit bei Adam und Eva, die Frage, wird Gott wirklich gesagt haben? ist es denn wirklich so? Also er hinterfragt die Wahrheiten Gottes, beziehungsweise er verdreht die und stellt die in Frage. Aber wenn du die Bibel kennst, das Wort Gottes in geschriebener Form, was immer wahr ist, wenn du das in dich reingezogen hast, dann bist du dir sicher, wer du bist. Dann hast du eine starke Identität und dann kann dir das nichts mehr anhaben. Und gleichzeitig, das Wort bleibt in ihnen. Jesus ist das Wort. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohns vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Jesus wird in der Bibel als das lebendige Wort bezeichnet. Das Mensch gewordene Wort. Und wenn das Wort in dir bleibt, dann heißt das, dass du mit Jesus fest verbunden bleibst, wie der Weinstock und der Rebe, hat der Storch letztens drüber gepredigt, fest verbunden mit Jesus. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Also fest verbunden mit Jesus. Das Wort bleibt in ihnen. Wenn du Jesus suchst, wenn du dich täglich dafür entscheidest, dass er dein Herr sein soll, wenn du Gottes Wort aufnimmst, wenn du Zeit mit ihm verbringst, wenn du diese Wahrheiten für wahr hältst, so, dass du sagst, okay, das, was in der Bibel steht, das, was Gott mir im Gebet sagt, das will ich mehr glauben als das, was ich sehe. Dann wirst du stark im Glauben, dann wirst du ein Überwinder, dann wirst du ein Sieger. Und Jakobus, wenn man diese Frage stellt, was können wir tun, damit wir, diese jungen Männer und Frauen werden, Jakobus fasst das super zusammen. So seid nun Gott untertan, also folgt ihm nach, seid ihm gehorsam und widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Die dritte Stufe, das sind die geistlichen Väter und Mütter. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Was bedeutet das nun? Also, wir kommen durch Jesus zum Vater und sind jetzt verbunden mit Jesus, Vater und dem Heiligen Geist. Und jetzt sollen wir dann irgendwann den kennen, der von Anfang an ist. Wer ist da gemeint? Also erstmal die Definition, was ist der Anfang? Kolosser 1, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Also er ist Jesus. Denn in ihm, in Jesus, ist alles geschaffen. Es ist alles durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Also das ist zeitlich gemeint, dieses Vor. Also irgendwann hat Gott Zeit geschaffen. Gott war immer schon. Ne? Und dann, also Zeit und Raum gilt für Gott nicht. Und dann Universum, Zeit läuft. Und er, Jesus, war, Gott war vorher da. Er schuf die Zeit. Und wer war jetzt genau da? 1. Mose 1. Am Anfang schuf Gott, das ist der Vater, der Schöpfergott, Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Erde und der Geist Gottes schwebt auf dem Wasser. Und Gott sprach, das Wort, es werde Licht und so weiter und es ward Licht und so weiter. Also haben wir hier bei der Schöpfung den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, alle drei da. Johannes, der Vollständigkeit halber, Johannes 1 noch, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Dasselbe ist das Wort, ist Jesus. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also, die drei Bibelstellen, einfach so der Reihe nach. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Im Anfang. Das heißt, die Väter und Mütter im Glauben kommen irgendwann an einen Punkt, wo sie Gott in seiner Ganzheit kennenlernen. Also nicht nur den Teilaspekt Jesus, nicht nur den Teilaspekt irgendwie der Vater oder der Heilige Geist, sondern wirklich die gesamte Gottheit, also in unserem Verständnis die Dreieinigkeit, in seinem Verständnis, ich bin, der ich bin, den kennenlernen. Okay? Und kennen, Gott kennen, heißt intim, tief, persönlich. Nicht im Verstand. Nicht irgendwie, ich kann ihn erklären. Ich kann ihn aufdröseln. Das ist irgendwie nicht möglich, ihn zu verstehen. Aber kennen heißt, zu wissen, wer er ist, wie er ist. Das Vorwissen, dass man mit ihm eng verbunden ist, dass man verwoben ist, dass man zu einer Einheit wird. Dass man nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Dass man wirklich verbunden ist. Väter und Mütter im Glauben kennen Jesus. Sie kennen seine Wünsche. Sie kennen seine Sehnsüchte für diese Welt, für unser Umfeld, für uns. Sie leben aus seiner Kraft raus. Sie haben nicht mehr die Begrenzung des persönlichen Machbaren, sondern wirklich, sie leben mit der Kraft Gottes im Rücken. Sie haben ein übernatürliches Leben. Sie regieren mit ihm, hier und auch in Ewigkeit. Sie herrschen mit ihm. Sie kriegen Autorität, also so Herrschaftsautorität von Jesus, vom Gott übertragen. Sie kennen den Heiligen Geist. Das Wirken des Heiligen Geistes wird zur Normalität. Also nicht mehr so, also nicht Normalität von wegen, wie langweilig ist immer das Gleiche, sondern es ist selbstverständlich. Man kennt das. Man weiß damit umzugehen. Man weiß genau, der Heilige Geist ist da, er macht das, er will das. Man weiß, wie er reagiert. Man arbeitet und tanzt vielleicht zusammen mit dem Heiligen Geist, alles zur Ehre Gottes. Vater und Mutter im Glauben kennen den Schöpfer. Sie wissen, was es heißt, wenn Gott spricht und etwas wird. Sie verstehen, warum Dinge geschaffen werden. Sie kriegen immer wieder Einblicke von Gott in Bereiche, in himmlisches Handeln. Ich glaube, dass Vater und Mütter im Glauben von Gott auch ein großes Maß an dieser Schöpferkraft weitergegeben bekommen. Dass sie Dinge in Existenz bringen können. Durch Gebet, durch ihr Handeln. Sie kennen den Vater, und wenn sie den Vater kennen, dann werden sie zu Erben von himmlischen Schätzen. Die können austeilen. Er lässt sie teilhaben an seinen Gedanken. Er lässt sie teilhaben an seiner Autorität. Und sie werden wahre Freunde Gottes. Also irgendwie so Freund Gottes. Wie wird man das? Das geschieht nur dadurch, dass du dich Gott aussetzt, dass du mit ihm lebst, dass du seine Nähe suchst, dass du ihm gehorsam bist und dass du ein Leben führst, was immer wieder auf ihn ausgerichtet ist. Und über diesen Prozess von Kindheit über junge Männer und Frauen bis hin ins Elternalter sozusagen, passiert eine Veränderung im Charakter, in der Begabung, in der Berufung, und du wirst immer mehr so Vater und Mutter im Glauben. Das passiert, indem man mit Gott lebt. Eins ist noch wichtig zu sagen, es sind nicht so ganz klare Stufen. Also wenn du dich fragst, ja, wo stehe ich gerade? Also ich kann ja theoretisch, wenn ich sage, ich komme mit dem Teufel noch nicht so ganz klar, also nicht immer, oder er nicht mit mir oder so, er kommt sowieso nicht mit mir klar, aber das beeinflusst mich noch. Dann wäre ich jetzt ja noch Kind im Glauben, oder bin ich irgendwie doch schon vielleicht so ein bisschen halbstark, präpubertär noch, ich weiß es nicht. Diese Stufen sind nicht klar abgegrenzt. Du kannst Gott schon kennenlernen, obwohl du den Feind noch nicht überwunden hast. Ne? Also das ist so, die Übergänge sind fließend. Es gibt vielleicht Bereiche in deinem Leben, wo du echt noch Kind bist. Und es gibt Bereiche in deinem Leben, wo Gott schon sagt, hey, du bist schon in dem, du solltest schon langsam mal über Vaterschaft, Mutterschaft im Glauben nachdenken. Die Übergänge sind fließend. Aber ich wünsche mir, dass du dir mal Gedanken machst, wo stehe ich eigentlich? Wo stehe ich in diesem Bereich? Und wo kann es hingehen? Ich will euch einfach nur den Mund so ein bisschen wässrig machen. Ich wünsche mir, dass du so eine natürliche geistliche Entwicklung zulässt. Dass du nicht versuchst, Kind zu bleiben. Einfach nur auf der Gnade zu pochen und dein Leben so weiterzuleben wie vorher ist manchmal so einfach. Und wenn du reif wirst, dann wirst du auch Verantwortung übernehmen müssen für dein geistliches Leben und vielleicht dann irgendwann auch für das geistliche Leben von anderen. Aber bitte bleib trotzdem nicht Kind, sondern werd erwachsen. Geh weiter. Geh so einen Reifeprozess, bewusst. Sei nicht zufrieden mit dem Bild, was du jetzt von Gott hast, obwohl es schon total toll ist. Es gibt noch mehr. Und es gibt auch Seiten von Gott, die sind nicht angenehm. Er ist ein verzehrendes Feuer. Er ist der Herr der Herrscharen. Er ist der, der auch manchmal so sickig geworden ist im Alten Testament, dass er sie alle auslöschen wollte. Ich mach das nochmal neu. Also Gott ist echt auch ein wilder Gott. Aber begrenz ihn nicht auf das Bild, was du von ihm hast, sondern gib dich in den Prozess rein, wo du ihn noch mehr kennenlernst, wo du neue Seiten kennenlernst. Bitte Gott um Offenbarung seiner selbst, dass er sich dir offenbart, dass er dir zeigt, wie er drauf ist. Bitte, wenn dir das egal ist, dann bitte ihn erstmal um Sehnsucht danach, dass du ihn mehr kennenlernst. Ich glaube, dass solch ein Prozess natürlich ist. Es ist normal, weiterzukommen. Es ist normal, irgendwie in diese Reife reinzukommen. Und wenn du sagst, ja, eigentlich interessiert mich das ein Scheiß, dann bitte Gott doch mal darum, deine Sehnsucht zu bekommen. Damit du nicht in 20 Jahren sagst, ja, irgendwie hat sich mein Glaubensleben in den letzten 20 Jahren nicht verändert. Pass dein Leben auf Begegnung mit Gott an. Also erwarte, dass Gott auch mal kommt. Schaffe Räume, also Raum in deinem Leben. Schaff Orte, wo er dir begegnen kann. Schaff Zeiten, wo er dir begegnen kann. Rechne mit seinem Erscheinen. Er will sich dir offenbaren. Und bedenke immer, was auf dich wartet. Also was es heißt, irgendwie Vater und Mutter im Glauben zu sein. Das ist so der Hammer. Gott möchte sich dir vollständig offenbaren. Und deshalb glaube ich, es lohnt sich, älter zu werden. Amen. Ich bete noch kurz. Ja, ich bete noch. Vielleicht auch kurz. Jesus, danke, dass du am Kreuz für uns gestorben bist und dass wir nichts tun können dafür, sondern dass wir es einfach nur annehmen und dann sind wir eine neue Schöpfung. Danke, Jesus, dass du es so einfach gemacht hast, dass es schon fast schwierig ist, das anzunehmen. Danke, Herr, dass du uns nicht mehr Knechte nennen willst, sondern dass du uns Kinder und zu Kindern gemacht hast und dass du uns auch Freunde nennst. Ich bitte dich, hilf uns, in diese Reife reinzukommen. Hilf uns, mündig zu werden im Glauben. Hilf uns, mehr von dir zu erleben, mehr von dir zu verstehen, mehr von dir zu kennen. Kennen als dieses intime Erleben. Ich bete gegen Angst. Ich bete in Jesu Namen Angst vor dem Vater. Angst vor Gott als Vater und einer Vaterrolle. Das hat keinen Platz. In Jesu Namen, das muss aufhören. Der Vater ist unglaublich gut. Es gibt nichts Schlechtes an ihm. Und Angst hat dort keinen Raum zwischen dir und Gott. Und in Jesu Namen, wo der Angst ist, dann muss die aufhören. Ich bete gegen falsche Gottesbilder, die geprägt wurden durch theologische Lehren, durch vielleicht Elternhaus, durch falsche Dinge, die dir geistlich vermittelt wurden. Und ich bitte dich, Jesus, du hast gesagt, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ich bitte dich, dass du unsere Gedanken frei machst, dass du unsere Gedanken gefangen nimmst unter deinen Gehorsam, Jesus, sodass wir dich erkennen können. Und der Feind hat kein Recht, unseren Blick zu verwirren, dass wir diese frohe Botschaft erkennen können, dass wir dich erkennen können.